Ja, Mensch, wie spät haben wir eigentlich? Die Sendung hier ist ja live.
Ja, genau, 18:05 Uhr.
Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und hier ist er nochmal.
Einige haben die DDR offenbar ganz alleine in den Untergang getrieben. David Hasselhoff. Ja. Er war damals schon offensichtlich nicht ganz bei Bewusstsein immer. Ne? Er sang Looking for Freedom, ne? Und schon brach die Mauer zusammen wie in Jericho. Ne? Die Menschen stürmten in den Westen, wahrscheinlich um ihm das Maul zu stopfen. Zumindest ist das meine Interpretation. Also,
ja, der Kabarettist Dieter Nuhr hat diese Interpretation geliefert. Er wechselt nicht das Metier, sondern den Sender. Denn ab kommenden Januar 2011 wird er die Rolle des Gastgebers der Sendung Satiregipfel im Ersten übernehmen. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg zusammen mit dem Westdeutschen Rundfunk. Er tritt damit die Nachfolge von Matthias Riechling an, die Leiterin der RBB-Programmdirektion Claudia Nothelle zum Personalwechsel.
Wir haben hinter den Kulissen sehr viel und sehr ausführlich mit Matthias Riechling geredet. Wir haben auch mit anderen Kabarettisten geredet, weil wir immer gesagt haben, wir sind auf der Suche danach, da vielleicht einen zweiten Gastgeber mit reinzubringen, um einen, wie es früher auch war, mehrere Kabarettisten zum Stamm, als Stamm dabei zu haben. Das ist nie ganz einfach, da auch die richtigen zu finden, die zusammenarbeiten. Und Riechling hat dann gesagt, ich möchte dann doch mich lieber ganz auf die Sendung konzentrieren, die meine eigene ist, die nur meine Handschrift hat, wo ich auch nicht auf jemand anders Rücksicht nehmen muss. Wir hätten ihn sehr gern weiter dabei gehabt, vor allem in seiner Paraderolle des Parodierens. Das ist einfach großartig. Ich kann das aber verstehen, dass er jetzt gesagt hat, jetzt mache ich erstmal meine eigene Sendung. Ich kann auch nicht so gut auf den verschiedenen Hochzeiten tanzen. Ich will nicht ausschließen, dass er hier und da doch bei uns noch ein Gast ist im Satiregipfel.
Claudia Nothelle, wir werden Sie gleich nochmal hören, denn gestern Abend fand ja die Premiere statt des Multimedia-Projektes 20 Mal Brandenburg zum 20. Länderjubiläum. Außerdem würdigen wir einen 60. Geburtstag. Seit dem 1. Oktober 1950 gibt es im Umkreis des Funkturms von ca. 80 Kilometern die Ultrakurzwelle. Und dann hören wir noch den Medienmagazin Monatsrückblick. Und das alles wie immer.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Nee, das machen wir erst hinterher. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Im Umfeld der deutschen Vereinigungsgedenkfeiern kann man ja ruhig mal zurückblicken. 21 und 22 Jahre zurück, was auf der 102,6 Megahertz bei Jugendradio DT64 so lief. Aber nicht jetzt pur, sondern in Form einer Erinnerung.
Es war ein sehr grauer, trüber Novembertag, kann ich mich erinnern.
Aber sicher kommt auch ihr manchmal ins Träumen, zum Beispiel, wenn ihr die Zeitungen aufschlagt.
Und ich sah auf der Seite 2, und ich dachte, mich rührt der Schlag, diese kleine Notiz, der zufolge der Digest Sputnik nicht mehr ausgeliefert wurde.
Gesprächsstoff liefern sie alle mal und heute ganz besonders.
Und ich kann mich noch genau erinnern, dass ich dachte, jetzt ist Feierabend, das kann nicht wahr sein.
Nachrichten nicht vermeldet wurde, gab es neben den Lottogewinnzahlen und Fußball-Oberliga-Tipps diverse andere Kurzmeldungen, die für eine an- oder auch aufregende Diskussion im Kreise der Lieben und Freunde sorgen könnten. Leider können wir uns ab sofort in einer Zeitschrift weniger informieren, aber das ist nur gerecht, gab es doch eine Ausgabe auch schon nicht. Diese Auslieferungsunregelmäßigkeiten können wir Leser uns natürlich nicht leisten.
Ich habe dann also angefangen, zunächst diesen Song von der Band 66 Sputnik zu spielen, kam von diesem Bandnamen auf den Sputnik, sagte, wenn ich mich richtig erinnere, sinngemäß unter anderem, dass heute ein Sputnik abgestürzt sei, und habe mich dann selbst vorgestellt mit und am Mikrofon Silke Hasselmann mit. Und dann wurde der Song von Pankow auf Zeile eingestellt, drangespielt, Aufruhr in den Augen.
Ich sage ein Stichwort und du erzählst mir, was dir daraufhin einfällt. Kultur des Streits.
Fällt mir ein ganz konkretes Beispiel ein. Vor einem Jahr haben wir einen Film gedreht über einen jungen Soldaten, der zur NVA einberufen wird, der auch ungeheuer viele Probleme angesprochen hat. Dinge, die ihm das Leben dort nicht gerade leicht machen. Der Film hatte zu Anfang eine relativ große öffentliche Resonanz. Es gab heftigste Diskussionen, dann nicht gezeigt. Für ein halbes Jahr. Jetzt läuft er hoffentlich wieder. Ich wünsche mir eigentlich, wenn ich das Stichwort Kultur des Streites höre, dass man Toleranz lernt, dass man die Meinung anderer akzeptiert, auch wenn sie vielleicht einem nicht gerade bequem ist, und dass man einander auch zuhören kann im Umgang miteinander.
DDR.
Viele gehen weg und ich habe einfach Angst, dass noch mehr gehen. Und da ich in diesem Land hier leben will, beschäftigen mich natürlich die Ursachen, wenn Leute weggehen. Und ich halte eine Auseinandersetzung damit bei uns für ganz wesentlich. Gerade jetzt, wo wir 40 Jahre alt werden.
Musik.
Ja, da mag ich Sachen mit Biss. Da fällt mir ein Silly, da fällt mir ein Panko. Und eines ihrer schönsten Lieder von der letzten Platte, Langeweile.
Und die Liebe zu Pankow ist geblieben. Wir hörten zum Schluss eben Andreas Dresen, den Filmemacher, der künstlerischer Leiter war bei dem Gesamtprojekt 20 Mal Brandenburg. Anlässlich der 20-jährigen Wiedergründung des Landes Brandenburg, muss man ja sagen. Und gestern Abend war die Premiere im Potsdamer Thalia Filmtheater. Und dort habe ich ihn auch getroffen. Und ein Stichwort ergänzt, was es damals ja in dieser Form noch nicht geben konnte, weil Brandenburg aufgeteilt war in Bezirke, Frankfurt, Potsdam. Und da habe ich natürlich die Gelegenheit genutzt, als ich ihn gesehen habe, habe ich gesagt, Andreas Dresen, wollen wir das Spiel noch mal kurz komplettieren? Übrigens, diese Aufnahme, die Sie eben gehört haben, ist bei DT64 damals nicht gelaufen. Die sollte am Republiksgeburtstag laufen, im Umfeld des 7. Oktober. Aber sie fiel der Zensur zum Opfer. Insofern, 21 Jahre danach, bekam sie jetzt hier noch mal den UKW-Sendeplatz. Aber ich, Sie haben es gehört, hatte gestern Gelegenheit, 21 Jahre danach zu sagen.
Brandenburg.
Würde ich sagen, ein Landstrich, der seine Schönheiten hat, der aber auch karg ist, der es von den Lebensumständen her den Menschen nicht immer leicht macht und in dem sich aber Menschen eingerichtet haben, dort zu überleben und die das zum Teil auf wunderbare Weise schaffen. Und ich glaube, da können Leute in größeren Städten, in industrialisierteren, komplexeren Landschaften eine ganze Menge von lernen, glaube ich. Von dieser Brandenburger Kargheit, sich in einer Welt einzurichten, die es einem nicht so leicht macht.
Ich muss mal ganz doof fragen, was macht eigentlich ein künstlerischer Leiter eines solchen Projektes? Das sind doch alles erwachsene Leute, die da gedreht haben, die alle eine eigene Handschrift haben, die eine eigene Willenskraft haben. Und wenn man die jetzt irgendwie zusammenbinden muss zu einem Strauß, 20 Filmen, warum muss man da noch jemanden haben, der da die Peitsche schwingt?
Das ist wie beim guten Regisseur. Man muss sich zurückziehen und die Leute machen lassen. Also, und im richtigen Augenblick vielleicht mal einen Impuls geben. Aber im Grunde genommen haben Sie es schon gesagt. Es ist so, dass die Leute erwachsen genug und klug genug sind und erfahrene Filmemacher, dass sie selber so einen Film wunderbar machen können. Und ich habe einfach ihnen nur die Tür geöffnet und gesagt, kommt rein, fühlt euch frei, macht, worauf ihr Lust habt, fühlt euch nicht gegängelt. Und das ist ja selten genug in der Medienwelt. Und ich glaube einfach, die meisten Leute haben sich darüber unglaublich gefreut. Und also die Linie war hier, die Leute nicht auf Linie zu trimmen. Und insofern war das für mich auch ein großes Vergnügen, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten, weil wir hatten eine gute Zeit.
Dagmar Reim, RBB-Intendantin.
Ich kenne bislang nur drei Filme, denn ich möchte es in Echtzeit am Stück sehen. Die allerschlimmste Szene ist die, in der die Angestellte des Bestatters singt. My Way auf Uckermärkisch. Das ist kaum erträglich und das ist ein fantastischer Film.
Die Kollegin, die heute die Trauerrede hält, war früher also hobbymäßig Sängerin und nutzt das natürlich auch heute für die Trauerfeiern. Und ist natürlich dann eine ganz andere Umrahmung.
Ihr sagen kannst, so war mein Leben.
Und im Anschluss an die Trauerfeier haben Sie Gelegenheit, in den Räumen des Nordland-Bestattungshauses beim gemeinsamen Kaffeetrinken ihre Erinnerungen auszutauschen. Und solche Situationen sind sehr kostbare Momente, da sie sich kaum in dieser Größenordnung wiedersehen werden Und hier gibt es so viel zu erzählen, was für Sie erwähnenswert ist.
André Meyer, Regisseur von Der Bestatter.
Ich glaube, das ist vielleicht der Subtext dieses Films, dass man mal drüber nachdenkt, was passiert eigentlich mit einem, was mutet man seinen Verwandten zu, wenn man sich nicht rechtzeitig darum kümmert, dass man anständige Bestatter hat. Oder vielleicht gibt ja Leute, denen gefällt das, weil das die Bestattung genauso ist, wie ihr Wohnzimmer eingerichtet ist. Das ist auch okay. Also insofern ist das auch ein Angebot zu sagen, okay, das gefällt mir, ich lasse es laufen und nehme den Bestatter, der eben in einer Zeitung annonciert, oder ich gucke mich mal um oder rede mit dem Bestatter. Der Mann ist ja auch kooperativ und macht ja auch Alternativangebote. Aber man muss sich Gedanken machen, damit es eben nicht so ausgeht wie hier.
Kriegen Sie dann Hausverbot möglicherweise, wenn der Film ausgestrahlt
wird? Bin ich traurig, wenn ich bei meinem Bestatter ein Hausverbot bekomme.
Matthias Platzek, Ministerpräsident des Landes Brandenburg.
Das ist genau bisher, sage ich mal. Ich muss immer die Einschränkung machen, hast drei gesehen. Die Mischung, die ich mir wünsche. Kritische Sicht kann auch sehr viel Liebe beinhalten und den Blick für die fröhlichen Randerscheinungen des Lebens dabei auch noch mit einbeziehen. Und das haben die drei Filmemacher der jetzigen Filme sehr schön gezeigt.
Aber man kriegt auch mit, dass Brandenburg ein sehr tragikomisches Land ist. Also, dass Glück und Trauer sehr dicht beieinander liegen. Aber auch für sie gibt es noch eine Menge zu tun, habe ich so den Eindruck. Also, menschliche Schicksale werden durch solche Filme natürlich viel plastischer, als wenn man, sage ich mal, als Politiker, sie gehen sicherlich durchs Land. Aber so dicht kommen sie wahrscheinlich doch nicht ran.
Naja, da täuschen sie sich vielleicht. Ich weiß nicht, was er dafür ein Gefühl für Politik haben. Ich mache mir seit 20 Jahren, ich bin ja das Fossil der Landesregierung, nehme ich mir immer vor, 3-4 Abende bin ich abends draußen. Ich war gestern abends in einer Versammlung, 21 Uhr in Prenzlau. Da wird erstens Tacheles geredet, zweitens Bier getrunken, drittens sind dann nach 23 Uhr die Menschen auch sehr, sehr offen und sehr ehrlich. Wir haben dann noch gesessen. Und das mache ich seit 20 Jahren und da bilde ich mir schon ein, zu wissen, wie die Leute hier ticken. Und es ist auch so, wenn man so lange dabei ist, ich habe oft das Gefühl, ich habe jeden schon mal gesehen, dann ist auch keine so große Hemmschwelle und Barriere.
Das meine ich nämlich, dass die Leute gar nicht so sehr in sich hineingucken lassen, wenn ein Politiker kommt, weil dann auch eine gewisse Scheu da ist möglicherweise.
Ja,
und diese Filmemacher, die sozusagen eindringen bis ins Krematorium mit ihren Kameras, dass die ihnen vielleicht dann doch etwas noch vermitteln, was sie für sich dann über das Private oder über die Liebe zur Brandenburg hinaus vielleicht noch
unbedingt
herauslesen.
Also was ich, deshalb freue ich mich auch auf den Abend. Ich versuche auf unterschiedlichsten Wegen auch hinter das zu gucken, was ich erlebe. Und da ist das wahrscheinlich sind super 5 Stunden, weil man dann nochmal, erstens bricht man auch eigene Sichten, die man ja auch hat. Und zweitens freue ich mich auch ehrlich auf die vielen, vielen Kleinen. Ich weiß, wenn Andreas Dresen dabei ist, wird man die sehen. Auf die vielen kleinen, das Leben ausmachenden Dinge. Das macht erst das Mosaik aus, woraus man sich ein Bild von Brandenburg und seinen Menschen formen kann. Und ich bin einfach voller Vorfreude. Das ist so ein bisschen wie Weihnachten. Und dass es immer 14-Minuten-Filme sind, dadurch die Handschriften ständig wechseln, ist ja auch nochmal ein ganz besonderer Reiz.
Claudia Notelle, Leiterin Programmdirektion RBB.
Da muss ich da anfangen, dass ich zu Beginn Sorge hatte. Wir machen 5 Stunden Sendezeit und jeder Journalist denkt, erstmal in den 5 Stunden machen wir ein vollständiges Bild. Was hat Brandenburg in den 20 Jahren? Was macht Brandenburg aus? Was ist passiert? Dann habe ich die einzelnen Themen gesehen und dachte, ist das das ganze Brandenburg? Es fehlt natürlich immer was. Und habe jetzt hier 3 Filme komplett gesehen, habe den Eindruck von denen, den anderen, die ich dann noch sehen werde. Und stelle fest, dass sie in dieser Einzigartigkeit, wo einzige Protagonisten sind, immer für eine bestimmte Sicht des Landes stehen und für einen bestimmten Teil und in dem Sinn auch wieder ein Puzzlespiel zusammensetzen, ohne dass sie nach den klassischen Standards Kultur, Wirtschaft, Politik, alle Landkreise, alle Verkehrswege abdecken, sondern einfach durch die Unterschiedlichkeit der Protagonisten, der Szenerie und der Handschriften ein ganz interessantes Bild von Brandenburg zeichnen.
Johannes Unger, Projektleiter RBB.
Ja, wir können die Filme einstellen online. Das gibt immer ein bisschen rechtliche Probleme, aber die meisten Filme haben wir online parat für ein Jahr. Es gibt das Ganze auf DVD, sodass jeder Filmfreak oder Brandenburg-Freund sich die Filme eben nochmal anschauen kann. Das Ganze ist von vornherein multimedial angelegt. Das Ganze war ein Dach, 20 Mal Brandenburg, und da haben sich viele Kreative zusammengefunden, die Filmemacher, die RBB-Leute, die Radio-Leute, und das ist das Wunderbare, dass so eine Art Brandenburg-Familie entstanden ist in diesem Projekt und die unterschiedlichsten Formate und Sendungen dazu entstanden sind. Kern ist natürlich dieses 20 Mal Brandenburg im Fernsehen mit diesem Dokumentarfilm.
Rolf Schneider, Schriftsteller, schrieb das Projekt begleitend ein Buch.
Also es ist eine melancholische, eine beschädigte, auch eine kranke Gegend, für Literaten allemal interessanter als eine schöne, glatte, rundum respektable Angelegenheit. Konflikte sind für Literaten eben einfach spannender als glatte Oberflächen. Insofern ist Brandenburg ein dankbares Milieu. Ich will nicht leugnen, dass es Gegenden gibt, die hier geradezu erschreckend sind. Nicht, weil sie so hässlich sind oder weil sie so zerstört worden sind durch die DDR oder durch Menschen überhaupt, sondern weil die Tristesse so auf Ewigkeit festgeschrieben scheint. Durch Devastierung, durch Entvölkerung, durch Vergreisung, durch den Alkohol, was sie wollen. Brandenburg ist keine opulente Gegend, es ist eine spröde Gegend. Der Grund Stimmung des Landes ist die Melancholie, aber ich bin gern ein Melancholiker.
Bettina Blümner, Regisseurin von Gestern, Heute, Übermorgen, Drehort das Tropical Island.
Ich finde, Tropical Island ist ein ganz spannender Ort. Es ist so ein Ort, wo eine Utopie herrscht eigentlich. Also ein großes Gewächshaus, ein riesiges Gewächshaus, eine Halle, die eigentlich zum Bau von Zeppelin gedacht war, ist nun ein tropisches Ferienparadies. Und ich wollte da immer mal einen Film machen und bin da zum ersten Mal auch hingefahren im Rahmen der Recherche für dieses Projekt und habe mich dann umgeschaut nach Protagonisten und habe verschiedene Leute kennengelernt und habe Steffen kennengelernt, der mir auch direkt von seiner Geschichte erzählt hat und von seiner Herkunft. Und ich fand das sehr spannend und habe ihn dann auch zu Hause besucht. Und am Anfang war es sehr schwierig, er wollte gar nicht über seine Vergangenheit erzählen. Seine Eltern wollten eigentlich auch nicht darüber erzählen. Das ist ihnen auch unangenehm, dass sie da gescheitert sind mit der Vergangenheit. Und ja, im Laufe der Dreharbeiten haben sich aber alle Beteiligten immer mehr geöffnet und dann gab es für mich die Möglichkeit, diese Geschichte auch komplett zu erzählen, was mich sehr gefreut hat.
15 Angestellte hatten wir und 3 Familien haben hier gearbeitet. Das war schon eine Menge.
Trotzdem muss das abgebaut werden.
Ja, es muss abgebaut
werden. Das muss,
so muss weggeschoben werden, Mann.
Ja, weggeschoben nicht, abgebaut.
Klar,
muss rückbauen.
Alles weg.
In aller Ruhe rückbauen, muss ja Zeit nehmen.
Ja, Zeit.
Muss ein Container her für das Glas.
Wenn wir Rentner sind. 60 Jahre hat sie gehalten. Na gut.
Ist vorbei.
Ist vorbei.
Jürgen Ehle, Musiker, schrieb die Filmmusik.
Also ich musste mich da sehr drauf verlassen, was Andreas Dresen mir in Worten beschrieben hat, weil ich habe kein einziges Bild sehen können. Und habe dann einfach ein paar Entwürfe gemacht, von denen er erstmal 3 gleich total abgelehnt hat und abgeschmettert hat. Dann wusste ich aber, wo es lang geht, sozusagen. Ich meine, ich hatte sehr enge Vorgaben, immer in 25 Sekunden sozusagen in Stimmungs-, so eine Art Stimmungsumschwung, ist es ja meistens, zu produzieren irgendwie. Und musste da auch viel erstmal ganz alleine arbeiten. Ich habe diese Gitarre zuerst gespielt und der Akkordeonist kam erst später dazu. Also da gehört einfach auch sehr viel Vorstellungsvermögen dazu. Gott sei Dank hat es geklappt und Gott sei Dank hatte ich immer auch die Rückmeldungen von Andreas, der war ja immer angeschlossen an meine Arbeit, sodass ich wusste, so geht's oder so geht's nicht.
nochmal die Wiederholung komplett. 5 Stunden, 20 Mal Brandenburg, jeder Teil etwa 14:30. Und da werden Sie auch die wieder sehen können, die Sie eben gehört haben, die für mich die Favoriten waren in der letzten Nacht. Und Favorit ist natürlich auch für mich immer nach wie vor noch Pankow. Mit Jürgen Ehle an der Gitarre. Uhr, RBB Fernsehen, 20 Mal Brandenburg.
Somewhere over the rainbow gibt es ein Land, wo man glücklich ist.
Auch solche Rundfunkgeräte, die sich heute in einer Preisklasse von 300 bis 500 Mark bewegen. Gerade diese Geräte werden in unserer Heimat Nordrhein-Westfalen bevorzugt. So haben wir zum Beispiel ständig die Feststellung machen können, dass besonders der Bergmann ein Käufer solcher Geräte ist. Er will während seines Feierabends durch ein technisch erstklassiges Rundfunkgerät mit der Welt verbunden sein.
Ja, der NWDR mit seinem Standort Köln und Hamburg begann eher mit der UKW-Abstrahlung bereits im April 1950 und Berlin zog danach noch nicht mit einem eigenen Programm, sondern als Berliner Programm des NWDR. Und derjenige, der damals am 1. Oktober 1950 am Berliner Funkturm den ersten UKW-Sender Berlins in Betrieb nehmen konnte, ist Werner Stresemann und ich konnte ihn sprechen. Er ist mittlerweile 91 Jahre alt. Aber er hat diese Erinnerung noch ganz plastisch vor Augen und Ohren.
Ich bin 1950 zum damaligen NWDR gekommen. Es wurde ein UKW-Sender am Funkturm aufgebaut. Und ich war in den ersten Tagen dort, ohne schon angestellt zu sein. Ich habe den Aufbau mitgemacht und dann am 1. Oktober haben wir ihn in Betrieb genommen. Dann war ich offiziell Mitarbeiter beim NWDR und alleiniger Herrscher in diesem Bereich des UKW-Senders. Das war ja nur ein Sender, 3 Kilowatt, stand in einem Zimmer. Es war nichts darum. Und alle anderen Anlagen haben wir erst so langsam dazu gebaut.
Wie sind Sie denn zu der ehrenvollen Aufgabe gekommen, diese UKW-Anlage als erster überhaupt in Betrieb nehmen zu können? Was haben Sie denn vorher überhaupt gemacht?
Vor dem Kriege. Ich war im Internat und habe dort als Jahresarbeit Bau und Betrieb eines modulierten UKW-Senders gemacht.
Also UKW war eigentlich schon eine UKW, Erfindung. Seit
ja,
wann?
Das hat man vor dem Kriege schon. Doch war schon verbreitet beim Militär vor allem. Zivil wurde es noch nicht genutzt. Dann nach dem Kriege war ich erstmal selbstständig eine Weile, habe Radioapparate gebaut und Oszillographen gebaut. Und als das nicht mehr ging, weil die Währungsreform dazwischen kam, da bin ich zum Berliner Rundfunk. Ich war dort als Akustiker und hatte aber doch Freunde schon, die beim NWDR waren. Und die haben mich dann dorthin empfohlen. Und so bekam ich die Aufgabe, den ersten UKW-Sender in Berlin mit in Betrieb zu nehmen.
Was wissen Sie denn von dem Grund? Warum hat man das gemacht? Warum hat man nicht einfach die Mittelwelle weiterlaufen lassen, sondern sich überlegt, wir müssen jetzt den Hörfunk auf UKW übertragen? Was war der eigentliche Grund?
Man konnte mehr Sender über eine Fläche bringen. Es gab zu viele Mittelwellensender. Jeder Sender, der in Europa war, hat mindestens einen Sender auf der gleichen Frequenz gehabt. Und abends war es nur noch Gemisch. Das war ein Jaulen und Heulen.
Da kam dann die Raumwelle dazu, weil wenn es dunkel ist, wird es dann an der Ionosphäre gespiegelt und dann hatte man plötzlich Salat im Radio.
Ja, das war der Hauptgrund. Jetzt hatte man plötzlich eine Frequenz, die man ungestört die Sendung übertragen konnte, ob Tag oder Nacht. Man hatte begrenzte Ausstrahlungsradien, sodass man die Frequenz sogar in gehöriger Entfernung wiederholen konnte, ohne dass man befürchten musste, dass sich irgendwann mal stört.
das so ungefähr nach 200 Kilometern oder so kann man es.
Ja, 200 Kilometer. Also wir waren sehr stolz, nach Westdeutschland mit dem Auto fuhren, wenn wir in unseren UKW-Sender noch in 80 Kilometer Entfernung empfangen konnten. Aber dann hört es auch auf.
Was wissen Sie denn von dem eigentlichen Bestreben, am 1. Oktober ausgerechnet 1950 am Funkturm diesen Sender in Betrieb zu nehmen? Warum war das dieses Datum? Warum war es nicht ein Jahr später? Warum war es nicht ein Jahr früher?
Nein, es war die erste Industrieausstellung in Berlin. Das war schon ein großes Ereignis, dass überhaupt eine Industrieausstellung in Berlin war. Und der NDR oder NWDR hatte ja schon in Hamburg einen Sender und wir gehörten zum NWDR hier in Berlin. Und wir hatten in Berlin schon ein Jahr eine Versuchssendung mit einem 100-Watt-Sender, glaube ich. Und so hat man das Interesse gehabt, das UKW-Hören dem Hörer vorzuführen, also die Qualität der UKW-Sendung.
Das ist eine Art Demonstrationssender.
Ja, das war es unbedingt. Und es hat sich ja sehr, sehr schnell durchgesetzt. Es wurden also im nächsten Jahr schon, gab es bessere Empfänger. In dem Jahr gab es noch fürchterlich schlechte Empfänger. Aber es gab bald bessere Empfänger, die allerdings unstabil waren bezüglich der Demodulatoren. Aber es war akzeptiert. Dann kam dazu, dass die Moderatoren der Sendung locker waren. Es wurde die Welle der Freude. Bis dahin hat man sehr steife Sendungen gemacht. Auch ein Moderator oder jemand, der ein Interview machte, machte das sehr förmlich und steif. Und die Moderatoren begriffen, dass es nicht besser ist, locker zu sein und machten es locker. Und es hieß sehr bald die Welle der Freude, weil es wirklich locker war.
Und Sie sprechen jetzt von der Versuchssendung oder schon von dem Programm nach 1950?
Von der Versuchssendung habe ich selbst gar nichts mitgekriegt.
Aber jetzt nochmal, das war jetzt nicht das Programm, was offiziell auf Mittelwelle abgestrahlt wurde, nochmal parallel auf...
Nein, das war vom NDR, kam aus Hamburg, NWDR Hamburg. Der hatte schon ein UKW in Betrieb und zu uns wurde das übertragen, also per Leitung. Und wir haben dann dieses gleiche Programm wie der NWDR Hamburg gehabt, bevor wir nachher ein eigenes Studioprogramm machten.
Die momentane Entwicklung geht ja hin, so zumindest seit 20 Jahren möchte man es immer wieder durchsetzen zum Digitalradio. Aber UKW ist immer noch so mächtig, so etabliert in den verschiedenen Haushalten, dass das ziemlich schwierig ist. Wie beurteilen Sie die Entwicklung? Ist UKW sozusagen der Standard, der auch noch die nächsten Jahre durchaus seine Berechtigung hat?
Ich habe noch keinen besseren Standard gesehen. Ich glaube unbedingt, dass es weiterhin seine Berechtigung hat. Es mögen andere Dinge kommen und andere Sendemöglichkeiten oder Frequenzen, Abstrahlungsmöglichkeiten, aber die müssen erstmal besser sein als UKW und UKW ist noch unschlagbar gut.
Zwischen Hamburg und Tahiti schwimmt die große, große Liebe. Doch die große Liebe gibt's ja nur im Traum, nur im Traum. Denn da draußen weiß ja keiner, dass hier auf Haiti einer auf die große Liebe wartet. Und die große Liebe schwimmt vorbei, immer an der Nase vorbei.
Zwischen Hamburg und Haiti heißt übrigens heute noch eine Sendung beim Norddeutschen Rundfunk. Das ist dieselbe, die 1951 auf der Welle der Freude ans Netz ging, heute auf NDR 4. Und wie es damals klang, habe ich auch noch ganz kurz, eine Minute lang, als die Welle der Freude gestartet wurde.
Mit etwas mehr Sinn für Pathos müsste ich jetzt versichern, dass wir einen historischen Augenblick erleben. Die erste Sendung des zweiten NWDR-Programms über die Ultrakurzwelle. Dieses Programm soll ein zweites, kein zweitklassiges Programm sein und ein Gegensatzprogramm zur Mittelwelle. oder wenn Sie wollen, auch ein Ausweichprogramm, damit Sie, meine Hörerinnen und Hörer, das Unterhaltende oder das Anspruchsvolle nach Lust und Laune selbst auswählen können, und zwar an jedem Abend in der Hauptsendezeit, also von 19 bis 23 Uhr. Dass beispielsweise am Montag, dem Sinfoniekonzert der Mittelwelle, ein Tanzabend der Ultrakurzwelle und am Donnerstag, dem Hörspiel der Mittelwelle, ein Konzert schöner Stimmen auf der Ultrakurzwelle gegenüberstehen. Ich bin sicher, dass es Ihnen Freude machen wird, eine neue Entwicklung des Rundfunks mitzuerleben und uns von Anfang an auf diesem Weg zu begleiten.
Und NDR 4 heißt inzwischen NDR Info, und das ist
Radio 1 in Berlin auf 95,8. 1. Nur für Erwachsene.
Und vom Rückblick Werner Stresemanns, 60 Jahre zurück, der kurze Rückblick von Herrn Pehler und Daniel Fiene. Daniel Fiene, herzlichen Glückwunsch. Übrigens seit gestern Medienpreisträger der Landesanstalt für Medien NRW. Aber das ist im Rückblick nicht drin, sondern das, was das Medienmagazin wieder im Monat September sträflichst unterdrückt hat.
Hallo Berlin, ich bin Daniel Fiene.
Hallo Brandenburg, ich bin Herr Pehler. Und wir zwei wünschen ein schönes Einheitswochenende.
Starten wir mit unserem Rückblick, und wir machen uns etwas Sorgen.
Das stimmt, denn ein bisschen mehr Einheit könnten wir auch im Journalismus gebrauchen. Das werden Sie sehen, wenn wir uns diese neue Diskussion anschauen, die eigentlich schon ganz alt ist.
Es scheint, dass die alten Gräben zwischen Print- und Online-Journalismus nämlich wieder aufbrechen. Hier zum Beispiel eine Rede von Bernd Neumann. Er ist ja Staatsminister für Kultur und Medien.
Hört man dem Minister zu, hat man fast den Eindruck, die Formel sei ganz einfach. Print olé und online sei für den Untergang des Abendlandes verantwortlich.
Apologeten der reinen Netzwelt haben oft auf diese Frage eine systemimmanente Antwort. Unabhängige Blogger und kollektive Schwarmintelligenz sollen professionellen Journalismus zumindest zu weiten Teilen ersetzen. Daran dürften allerdings doch erhebliche Zweifel anzubringen sein. Der altruistisch souveräne Blogger ist und bleibt mindestens noch eine singuläre Erscheinung, ein Wassertropfen im Ozean des Netzes. Die Intelligenz der vielen mag zwar manches Interessante und Wichtige hervorbringen, ein stets verlässlicher Gradmesser für Relevanz und Validität von Informationen und Bewertungen ist sie aber nach den bisherigen Erkenntnissen zweifellos nicht.
In die gleiche Kerbe schlägt Hans-Werner Kills. Er ist Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung. Auch er hat in einer Rede im September eine Ode auf die Tageszeitung gesungen.
Hochwertige Nachrichten zu liefern ist teuer. Nachrichten sind eine Ware und sie haben ihren Preis. Nachrichten müssen besser kapitalisiert werden. Die Verleger müssen notfalls den Kampf gegen große Konkurrenten wie Google aufnehmen, die nichts bezahlen für Inhalte, von denen sie leben. Klar, ohne Google ist der redaktionelle Alltag heute gar nicht mehr vorstellbar. Wenigstens haben wir unserer Redaktion mal untersagt, sich nur noch auf Wikipedia als Quelle zu verlassen.
Das gelang ihm aber nur dadurch, indem er online kritisierte.
Wegen einiger Aussagen vom SZ-Chefredakteur machen wir uns aber Sorgen.
Der Nachrichtenjournalismus im Netz wird nie so in die Tiefe gehen oder den investigativen Journalismus gar ersetzen können.
Warum können Online-Journalisten eigentlich keinen investigativen Journalismus machen?
Eigentlich zeigt es doch, wie absurd die Trennung zwischen Online- und Print-Journalisten ist.
Sind das nicht alles Journalisten? Viele veröffentlichen ja sowieso für beide Formen. Apropos in die Tiefe gehen, Stefan Niggemeier hat sich über diese beiden Reden wenig gefreut.
Ja, denn der Medienjournalist und Bildblogger wurde von beiden Rednern als einziges Positivbeispiel in der Bloglandschaft bezeichnet. Niggemeier sah das aber eher als Lob von falschen Freunden an.
Niggemeier meint, dass das Online-Problem eher bei den Verlagen läge, denn die meinen, meint er, sich nicht so viel journalistische Mühe geben zu müssen wie bei den Printprodukten.
In seiner Rede hat Minister Neumann sich auch zum Leistungsschutzrecht für Verlage geäußert. Und hört man ihn zu, dann klingt das so, als ob das Leistungsschutzrecht schon beschlossene Sache ist.
So wollen wir zum Beispiel mit der Einführung eines urheberrechtlichen Leistungsschutzrechts die Rahmenbedingungen für Presseverleger und in der Folge auch für die Journalisten verbessern und ihnen ein eigenes rechtliches Fundament im Internet sichern.
Im September haben sich übrigens auch einige Vereinigungen vom Leistungsschutzrecht distanziert, wie zum Beispiel der Bundesverband der Deutschen Industrie. Die sehen es offenbar nämlich nicht so wie der Minister, dass Journalisten vom Leistungsschutzrecht im zweiten Schritt profitieren würden.
Neues von Jeff Jarvis.
Der Medienjournalismusprofessor aus New York war im September bei der Innovationskonferenz Picnic in Amsterdam.
Ja, und er hat dort im internationalen Publikum das deutsche Wort Verpixelungsrecht erklärt. Sie wissen schon, das Recht bei Google Street View, seine Häuserfassade verpixeln zu lassen. Das war sehr lustig, als mehrere hundert Leute dieses Wort geübt haben. Aber wir wollen auch was von Jeff Jarvis lernen und nehmen da eine Geschichte aus den USA.
Liebe Verleger in der Zuhörerschaft, Sie fragen sich doch bestimmt, wie Sie auf Ihren Webseiten eine eigene lebhafte Community etablieren können. Hier der Tipp von Jeff Jarvis, den wir von der Picnic mitgenommen haben.
Er erzählte eine Anekdote.
Mark Zuckerberg, der Facebook-Chef, saß in einem Raum mit Medienentscheidern. Ein sehr mächtiger Mann flehte Mark an, doch zu verraten, wie man solch erfolgreiche Communities aufbauen könne. Darauf Zuckerberg, das könnt ihr nicht. Er fügte später hinzu, dass er die falsche Frage stellen würde. Communities bestehen schon, man kann sie nicht aufbauen. Die machen eh schon, was sie wollen. Die Frage, die man sich als Medienunternehmen stellen sollte, ist, wie kann ich einer existierenden Community helfen, das besser zu tun, was sie bereits tun. Der Schlüssel ist, einer Community eine elegantere Organisation anzubieten.
Klingt simpel und logisch.
Wieder was gelernt von Jeff Jarvis.
Im September ist die Akademie für Publizistik in Hamburg 40 Jahre alt geworden.
Wir gratulieren der Akademie und haben dieses Mal Bonusmaterial im Gepäck.
Und es geht um eine Kurzrede.
Ein wahres Bonmot von Dr. Stefan Willicke von Die Zeit. Er ist Dozent an der Akademie für Publizistik und erklärt, wie man ein guter Dozent wird. Ich glaube, da können wir uns alle noch eine Scheibe von abschneiden.
Ja, Dr. Stefan Willicke sagt, wer ein guter Dozent sein möchte, sollte sich ein Beispiel an Erich Honecker nehmen. Jetzt sagen Sie vielleicht, Erich Honecker? Bitte was? Aber das klärt sich jetzt während der Rede auf.
Ja, schon verrückt. Erich Honecker zum Einheitswochenende. Und bitte.
Also ich will Ihnen was Persönliches erzählen. Ein Reporter muss immer was Persönliches erzählen, sonst ist er kein Reporter. Ich möchte Ihnen erzählen, wie das ist, wenn man an der Akademie Dozent ist. Wenn man versuchen will, ein brauchbarer Dozent zu werden, dann braucht man Vorbilder. Richtig berühmte Vorbilder. Mein Vorbild ist Erich Honecker. Ich habe das am Anfang nicht glauben wollen, aber der Säulenheilige dieser Akademie ist Erich Honecker. Honecker konnte trotz schwacher Stimme überzeugend reden. Vielleicht war er sogar ein Speedspeaker, wir wissen es nicht mehr. Seine Aussagen waren kurzfristig betrachtet nicht zu widerlegen. Das Wichtigste aber ist, seine Wahlergebnisse waren fantastisch. Ich will das den Jüngeren unter Ihnen, die das nicht mehr so in Erinnerung haben, nochmal in Erinnerung rufen. Volkskammerwahl 1971, 98,48%. Volkskammerwahl 1976, 98,58%. Volkskammerwahl 1981, 99,21%. 99% Zustimmung für einen Dozenten, der das Vertrauen der Führungsebene der Akademie benötigt, ist Erich Honecker die Messlatte. Denn die Meinung der Seminarteilnehmer, also der Volontäre, über den Dozenten wird bei jedem Kurs jedes Mal abgefragt und protokolliert. Am Anfang kam ich auf 55% Zustimmung der Volontäre. Als meine Seminarleiterin diese Quote sah, schwankte ihr Blick zwischen Ungläubigkeit und Entsetzen. Bei 60% Zustimmung sind Sie schon ein Sorgendozent. Bei Ergebnissen, wie sie die SPD derzeit erzielt, werden Sie ausgeschlossen. Ratschläge zum guten Schreiben können das Ergebnis sicherlich verbessern, sind aber eher nebensächlich. Entscheidend ist der gesellige Abend vor der Abstimmung der Volontäre. Mein Vorbild Honecker nannte diesen Abend Politbürositzung. Bei einem Gläschen Karsdorfer Riesling der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft Hohe Gräte saß er im Kreise seiner Schützlinge und erzählte atemlos von seinem Kampf gegen die Faschisten. Es hörte sich jedes Mal so an, als laure vor dem Sitzungszimmer schon eine Mörderbande. So ähnlich klingt es bei mir jetzt auch. Die Volontäre machen ihr Kreuzchen dann manchmal aus Mitleid. Vielen Dank.
Damit schließen wir den Monatsrückblick im September.
Wir hören uns spätestens in 4 Wochen wieder. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine mediale Zeit.
Und Sie hören jetzt gleich Admiral Taff und...
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Heute mal umgekehrt. Und für Freunde der Ultra-Kurzwelle ist jetzt der Podcast-Bonus-Track gedacht. Kurz paar Original-O-Töne aus den 50er Jahren und danach die Fortsetzung des Interviews mit Werner Stresemann, dem Oberingenieur des SFB, der seinerzeit am 1. Oktober den UKW-Sender am Funkturm in Betrieb nahm.
Und ich schalte auch noch einmal um auf die Mittelwelle. So klingt die Mittelwelle hier oben und es ist jetzt eine Nachmittagszeit. Da ist es noch ganz erträglich, die Mittelwelle zu hören. Schalten wir aber noch einmal um auf UKW West.
Ich höre heute erst einmal Ultra Kurz, nicht wahr?
So muss man sagen, es ist bedeutend lebhafter, die Wiedergabe.
Ich war überrascht über den bedeutend besseren Klang des UKW-Rundfunks hier im Vergleich zu den anderen Wellen.
Die hohen Töne, die Obertöne, die zum Beispiel die Verständlichkeit der Sprache bedingen, die einem Musikstück die Brillanz geben, diese sehr hohen Töne können wir auf Ultrakurzwellen ohne weiteres mit übertragen. Die Güte der Darbietung steigt.
Und jetzt kommt auch Radioexperte Kai Ludwig mit ins Gespräch.
Vielleicht sollte man noch mal jetzt ein bisschen differenzieren. 1. Oktober 1950, das war ja der offizielle Beginn, sozusagen die Einweihung. Wann ist denn der Sender eigentlich das erste Mal eingeschaltet worden? Sozusagen einfach in der Luft gewesen. Das war doch bestimmt schon etwas früher.
Am 1. Oktober.
Es hat also keine Tests?
Nein, es hat wenig Tests. Es war sehr knapp.
Also wirklich richtig live sozusagen am 1. Oktober ging es los.
Ja. Es wurde gar keine große offizielle Sache gemacht. Es kam erst im Laufe der nächsten Tage. Da kam der Generalintendant und so weiter. Aber es lief, glaube ich, sehr, sehr ruhig an.
Wann genau haben die Hörer, die 3 Hörer in Berlin oder wie viele es auch immer waren, theoretisch und auch praktisch den Einschaltvorgang hören können? Wann wurde
mit dem Beginn der Industrieausstellung.
Ja, wie viel Uhr war das am 1. Oktober? Wissen Sie das noch etwa?
Ja, es war 8 Uhr.
Können Sie sich daran erinnern, wie die Abläufe waren? Sie kamen in den Raum rein?
Es war kein besonderer Ablauf. Es muss eine sehr einfache Geschichte gewesen sein. Der Sender war mit der Leitung, Modulationsleitung, ans Funkhaus angeschlossen und kam nun vom Funkhaus die Modulation. Also die muss aber auch schon da im Moment von Hamburg gekommen sein. Ich vermute, ich habe es nicht gehört, ich vermute, dass man von Hamburg eine Ansage gemacht hat, aber ich kann es nicht bestätigen.
Und mussten Sie den Sender ausschalten in der Nacht?
Ja.
Wann war das?
Also damals wurde er noch etwa um 18 Uhr schon ausgeschaltet, also recht relativ früh. Und dann später um 22 Uhr. Also die ersten Tage weiß ich, dass er sehr früh ausgeschaltet wurde. Wir wurden sich ja im Klaren, dass nur die Hörer, die auf der Industrieausstellung waren, ihn empfangen konnten. Es gab ja keinerlei Empfänger außer denen, die sich vielleicht auf den Versuchssender in Siemensstadt eingestellt hatten, aber auch der war nicht den ganzen Tag im Betrieb.
Dann gab es ja noch eine andere Entwicklung, nicht nur das Abstrahlen von Hörfunkprogrammen, sondern auch, dass Reporter sich mithilfe einer UKW-Sprechstelle in Verbindung mit dem Funkturm, nehme ich mal an, und dann direkt ins Funkhaus auch aus fahrenden, mobilen Einrichtungen melden konnten, dass man also Reportagen machen konnte. Wissen Sie, wann das eingesetzt hat?
Sehr viel später. Das gehörte zu meiner Abteilung später. Wir haben Fahrzeuge ausgerüstet mit Richtantennen, die sie drehen konnten. Die wurden ausgefahren. Das war 1967, fängt es an, diese Art der Übertragung.
Dann gab es dann irgendwann mal den legendären Ü1. Können Sie sich da noch erinnern? Ü1 im Ohr?
Naja, das ist einer dieser Fahrzeuge gewesen, aber ich habe jetzt keine spezielle Erinnerung dran.
Erzählen Sie noch ein bisschen was von dem Sender. Der befand sich am Funkturm. Wo?
In einem kleinen Raum. Wenn Sie auf den Eingang des Funkturms zu gehen. Dann kommen Sie durch ein, so wie ein Portal. Rechts ist das Rundfunkmuseum, links sind die Toilettenanlagen. Und im rechten Gebäude waren wir in einem Raum, der vielleicht so 20 Quadratmeter groß war, mit einem Sender, den wir dort aufgebaut haben. Nichts weiter als dieser eine Sender in dem Raum.
Wer hat ihn hergestellt?
Telefunken. Ich war damals zunächst noch gar nicht angestellt, aber ich war so interessiert, dass ich, also ich jeden Tag schon dabei war, als er aufgestellt wurde, am 1. Oktober war meine offizielle Einstellung. Und von da an habe ich also auf dem Gebiet beim NWDR beziehungsweise dann wie hieß es, NDR und dann SFB gearbeitet.
Also am 1. Oktober, ich weiß nicht, wann haben Sie Ihren Dienst begonnen und wie haben Sie erfahren, dass Sie gleich den Knopf drücken müssen?
Den Knopf habe ich nicht gedrückt, da kamen größere Leute. Der Generalintendant des Nordwestdeutschen Rundfunks, Grimme, ich weiß nicht, ob er entklärt, aber er ist sehr bald da gewesen.
Der berühmte Adolf Grimme, da gibt es ja heute noch das Institut und den Preis, er war also der erste Intendant sozusagen.
Ja, und der Vorsitzende des Rundfunksrats, Professor Dovidat, war sehr häufig da, war sehr interessiert, er war ja Professor für Publizistik, hat sich sehr auch für die technischen Dinge interessiert.
Was war denn Ihre Aufgabe?
Diesen Sender im Laufen zu halten, sich um alles zu kümmern und die, vor allem dann, so ein Sender, wenn er neu ist, hat ständig aus irgendwelche Macken dran, die schnellstmöglich zu beseitigen, jederzeit da zu sein. Ich wohnte damals draußen in Frohnau. Also von Frohnau bis zu Witzleben war Gott sei Dank die Straße, es gab noch keine Autobahn, es gab einen schwarzen Weg anstelle Autobahn. Aber ich habe wirklich meine Aufgabe gut erfüllen können. Der Erfolg, den ich gehabt habe, überhaupt hat mir das bestätigt.
Wissen Sie denn noch die Frequenz, auf der der Sender gesendet hat, mit welcher Leistung?
Die Frequenz 90,5 ausgestrahlt mit 3 Kilowatt.
Ist da am Anfang reihenweise was ausgefallen oder hat Telefunken gute Arbeit geleistet?
Nein, Telefunken hat gute Arbeit geleistet. Er war lediglich anfällig in der Röhrenansteuerung. Es waren 4 Röhren, ein Vierlink. Diese Röhren wurden über Lächerleitung angesteuert. Und wenn dort eine Phasenverschiebung war, das passierte, wenn sie eine Weile liefen, dann bekam sie rote Backen. Haben wir abgeschaltet und die Lächerleitung erstmal neu justiert, dann lief es wieder weiter.
Aber da war dann kein Programm zu hören in der Zeit?
Nein, das war auch nicht so kritisch, denn es gab nur wenig Hörer in der Zeit. Das waren nur ausgesuchte Hörer. Genauso wie es später beim Fernsehen gab es ja nur ausgesuchte Seher.
Da haben dann sozusagen nach der Sendung dann die Leute bei Ihnen angerufen, die 3 Stück? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das darf man durchaus sagen. Ich habe sehr viel, nicht auch später immer wieder die Hörer anrufen empfangen müssen. Aber sie waren meistens nicht böse, sondern waren interessiert.
Tja, wie hat sich das denn dann weiterentwickelt? Dieser eine Sender blieb ja nicht lange der einzige. Ja.
Ne? Im nächsten Jahr kam schon ein weiterer 3-Kilowatt-Sender von Siemens dazu. Damals gab es nur eine Antenne auf dem Funkturm und die konnte nicht mit 2 Frequenzen arbeiten. Wir haben also eine zweite Hörnerantenne, eine Richtantenne oben montiert und dann die 2 Sendungen ausgestrahlt. Gleichzeitig fing die Post an, einen Fernsehsender aufzubauen im Nebenraum. Das waren alles winzig kleine Räume. Es wurde oben an der Antenne eng. Wir haben dann also eine neue Antenne oben drauf bekommen, auf dem Funkturm. In der Zeit war ich sehr häufig auch oben, weil das gab manche Komplikationen. Aber nach einiger Zeit lief alles. Auch der Fernsehsender lief mit großer Publikumsbeteiligung. Das Publikum stand nachts vor dem Fenster. Sie müssen sich das vorstellen, dieser Durchgang, auf der rechten Seite war ursprünglich ein Ausschank und diesen Ausschank hatte man zugemacht, hat stattdessen ein großes Glasfenster eingebaut und dann standen die Leute nachts davor, wenn die Sendung begann, in Trauben und wir hatten einen winzig kleinen Monitor an dem Fernsehsender und sie schauten, dass wir ja nichts mit davor stellten. Ja, denn ich spreche von dem Sender, wir haben ihn dann 1954 übernommen, ging das Fernsehen an den Rundfunk über.
War das schon der Kanal 7 im VHF-Band?
Ja, ja, ja. Wir haben Kanal 7 aber von Anfang an gehabt, bis zu seinem rühmlichen Ende.
Gehen wir nochmal auf die Radioprogramme ein. Sie sagten, es wurde ein zweiter Sender gebraucht. Was wurde denn mit dem zweiten Sender abgestrahlt? War das dann schon SFB 1 und SFB 2?
Das kam noch von Hamburg, ja.
Weil 1954 der SFB erst kam. Aber er hatte damals ja noch nicht seine vier Programme.
Nein, nein. Der SFB hat 1954 einzig bis dahin nur den Heidelberger Platz. Das Rundfunkhaus ja, ging ja erst gegen Ende der 50er Jahre zum SFB über.
Weil interessant wäre ja zu überlegen, welche Auswirkungen die UKW-Abstrahlung gehabt haben könnte auf die Programme. Sie sagten, die Moderatoren, damals wurden die ja noch nicht so genannt, das waren Sprecher und Reporter, die waren lockerer. Ja. Aber ich denke mal, dass das UKW-Signal ja auch durch seine deutliche Klarheit und Dynamik vielleicht zu Musiksendungen geradezu provoziert hat.
Das ja, das war also zweifellos. Es war ja die Zeit, als die Tonbandgeräte aufkamen, die Amateure alle Aufnahmen machten und war natürlich sehr interessiert an Sendungen, die so mit solcher Qualität ankamen. Die jungen Leute wie heute haben alles mitgeschnitten, was sie bekommen konnten.
Das war aber damals, müssen wir dazu sagen, noch Mono.
Ja, ja, das war noch Mono.
Wann setzte die Stereoentwicklung ein?
Die setzte erst in den 60er Jahren ein. So etwa Mitte 1960, da fingen wir in Berlin an mit Versuchssendungen und überhaupt mit Sendungen und wurden sehr kritisch von den anderen angesehen und dass wir als nehmender Sender, das war ja so, so eine teure Sendeart einführten, denn das hieß ja doch einiges umzubauen an den Sendeanlagen, an den Leitungen und so weiter.
Es musste alles doppelt ausgelegt sein, ja, irgendwie. Ne? Für den linken und rechten Kanal, obwohl es sicherlich technische Tricks gab, bestimmte Sachen sozusagen so zu modellieren, dass man auch möglicherweise nicht alles doppelt auslegen musste.
Nein, nein, das war ja kodiertes Signal. Das ging ja auch über einen Sender. Aber der schon allein die Coder, die überall und die Wartung der Coder, die waren ja nicht sehr stabil. Bis die stabil waren, das dauerte einige Zeit. Aber trotzdem, man wurde in Berlin sehr dieses Ziel verfolgt, gute Stereoqualität zu senden.
Ja, das bedeutet ja sicher auch Investitionen im Studiobereich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Bezüglich des Studios kann ich jetzt sehr wenig sagen. Wir waren in unserem Bereich sehr mit beschäftigt, das in Ordnung zu halten. Wir bekamen höchstens Ärger mit dem Studio, wenn wir aus Frequenzgründen oder ökonomischen Gründen eine Hubbegrenzung bauten. Das heißt also, es wurde ein Sender, der sollte seinen Frequenzbereich rechts und links der Originalfrequenz nicht überschreiten. Die Toningenieure in den Studios wollten ihre Sendung möglichst laut haben. Und so hatten wir immer einen Kampf mit ihnen um die Frequenzmodulation, um die Bandbreite. Und es waren ja mittlerweile auch schon mehr Sender in Berlin. Das war der Osten, Strate aus und so weiter. Wir konnten nicht beliebig überschreiten. Und haben dann eine Begrenzung gemacht und bekamen immer wieder Ärger, weil die Werbung wollte möglichst viel Lautstärke. Und die war nur durch großen Hub zu erreichen. Also Frequenzhub. Und Das haben wir abgeschnitten. Es gab dann eine Verzerrung, selbstverständlich. Aber das war ein Kleinkrieg zwischen uns und dem Studio.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, gab es noch nicht in dem Sinne Kompressoren, die den Lauthals-Eindruck bei normalem Hub erzeugten?
Doch, wir haben Kompressoren und Begrenzer gehabt. Das war eine Einheit. Wir konnten, wenn gewünscht wurde, konnte komprimiert werden, aber bei uns vor allem haben wir begrenzt. Denn das ist auch heute so. Man kann nicht einfach die Bandbreite überschreiten, denn dazu ist das Band wieder zu schmal. Und was, gerade wenn das jetzt heute noch so wäre, in Berlin sind ja so viele Sender, die von sich ständig gegenseitig durch, da würde man das Zischen immer hören wieder.
Ja, das war jetzt also alles noch in Witzleben, also sprich auf dem Funkturm. Ja. Aber jetzt kommt ja der nächste Senderstandort ins Spiel, der Scholzplatz.
Ja, der Scholzplatz wurde 1963 in Betrieb genommen. Wir haben also ein Jahr lang dort aufgebaut. Es sollte ein Provisorium sein. Der Förster, dem wir das Gebiet abgerungen haben, hat sehr geweint. Und trotzdem wurde der Sender also nach Richtung des Fernsehmastes 1963 in Betrieb genommen. Danach bin ich erst mal ein Jahr lang in die Entwicklungshilfe gegangen, für ein Jahr einen anderen Sender im Sudan, einen Fernsehsender aufgebaut. War eine interessante Tätigkeit.
Aber erzählen Sie doch mal, warum dieser legendäre Funkturm, der ja eigentlich als Antennenträger ganz gut geeignet scheint für einen Laien, nun nicht mehr reichte, sondern dass man zwar in unmittelbarer Nähe des Senderfreies Berlins, aber dennoch vom Funkturmgelände entfernt diesen Sender betreiben, neu aufbauen musste.
Es gab zwei Gründe. Einmal war der zu nieder. Wenn man flach ausstrahlt, dann ist doch die Strahlung durch den Horizont begrenzt. Je höher man kommt, desto weiter reicht man über den Horizont. Das war der eine Grund.
Und die Antenne hätte man nicht nach oben hin verlängern können?
Kein Mensch hat die Statik mehr gehabt, des Funkturms gehabt und hat sich nicht mehr getraut, das zu erhöhen. Das wäre ein fürchterliches Gebilde geworden.
Also der Scholzplatz, der Förster wurde bekniet, Holz zu fällen. Und dann hat man sich also entschieden, dort auch nicht nur Fernsehen abzustrahlen, sondern auch die UKW-Sender zu installieren. Waren das dann gleich Stereosender? Die Zeit wäre ja reif gewesen dafür.
Ja, ich meine, es waren schon schwer Stereosender. Ja, also wir könnten nachsehen, aber es war also das dabei schon Stereo alles.
Wobei auffällig war, dass also die Frequenz, auf der SFB2 sendete, irgendwie schwächer war als andere UKW-Sender. War das jetzt von der Wellenkonferenz so belegt worden?
Also ursprünglich hatten wir nur für die 88, 75 oder 88 Art später 10 Kilowatt Leistung. Und für 92,4, ich glaube, es war die Frequenz, also für die zweite Frequenz hatten wir eigentlich nur 3 Kilowatt. Und da haben wir Ingenieure zusammengetan und haben den ganz still, klammheimlich auf 10 Kilowatt erhöht. Aber deshalb ist vermutlich der Eindruck entstanden, dass er schwächer war. War er schwächer? Also nominell war er schwächer.
Ja, der Scholzplatz, wir sagten ja schon, das ist ein Provisorium. Warum ist das dieses Provisorium eigentlich geblieben? Es gibt ja so Informationen, dass wohl mal geplant gewesen sein soll, einen richtigen Betonturm, einen richtigen Fernsehturm sozusagen zu bauen. Warum ist das eigentlich nie passiert?
Das ist aus finanziellen Gründen vermutlich. Denn der Fernsehmast, die ganze Station, ist uns vom WDR geschenkt worden. Und der SFB war immer ein Sender, ein nebender Sender und konnte sich nicht so ein Stück leisten. Es bestand die Gefahr, dass wir auf den Mast der Bundespost in Frohnau gehen sollten, den Richtfunkmast. Das haben wir Gott sei Dank abwenden können. Der ist ja heute umgelegt, den gibt es ja schon nicht
mehr. Was halten Sie vom Programm?
Wunderbar. UKW-Programm ist ganz in Ordnung.
Meine Gäste hören auch in unserem Café den UKW regelmäßig. Ja?
Ich versäume keine nette Sendung vom UKW-Programm. Und falls ich eine Sendung nicht persönlich hören kann, schalte ich das Magnetophon ein.
Welche Sendungen hören Sie denn am meisten?
Ein gutes Hörspiel,
Sportnachrichten über UKW, die immer sehr einwandfrei und sehr deutlich sind.
Ja, das gesprochene Wort, das ist so klar, also es ist einem so nah, es ist so persönlich. Ja. Und dann besonders auch die Hörspiele, wenn ich die in die Mittelwelle vergleiche, da kommt es mir vor, dass, als wenn man, wo ich erblindet bin, das nicht sehe im Theater, also als wenn ich auch im Schauspiel wäre.
Wir haben mit dem UKW-Empfänger eine Volltönigkeit, wie wir sie noch nie erreicht haben. Und so sehe ich in dem UKW geradezu ein Himmelsgeschenk, was uns das jetzige Leben verschönern hilft.
Radio 1 in Cottbus auf 95,1.